Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Morgen Update.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni und das sind heute unsere Themen. Erfolgreiches Börsendebüt für About You, dafür ein nicht erfolgreicher Börsengang von Made.com, Emmanuel Macron könnte der Heilsbringer der europäischen Startup-Landschaft werden, Spotify veröffentlicht seine Live-Audio-App Green Room und Apple arbeitet möglicherweise laut Wall Street Journal an eigenen Erstversorgungskliniken. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Paula Hübner von La Familia und wir haben nochmal gesprochen natürlich über den IPO von About You, da hat Paula wirklich eine Menge spannender Fakten zusammengetragen und wir haben gesprochen über das neueste Investment von Rewe und damit ist nicht Flink gemeint, sondern damit ist ein Unternehmen aus Israel gemeint. Was es damit auf sich hat, das dann gleich im Gespräch mit Paula Hübner. Heute Nachmittag begrüßen wir bei uns Gijs Hübben, er ist der Co-Founder und Co-CEO von Equal2. Das ist ein Unternehmen, bei dem alle Geschäftsführer, Controller und Salesmanager hinhören sollten, die irgendwas mit dem Provisionsgeschäft zu tun haben. Gijs wurde mir vorgestellt von Martin Janicki von Cavalry Ventures, der ja regelmäßig hier zu Gast ist im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Und das ist auch der Grund. Cavalry Ventures hat dort investiert. Equal2 hat gerade seine Seed-Runde abgeschlossen. Und ja, darüber haben wir gesprochen. Ist wirklich sehr, sehr spannend, finde ich. Und ich habe zu Gast Oliver Holle. Er ist Co-Founder und Managing Partner bei Speed Invest. Und ja, da habe ich neulich mit Tina Dreimann schon drüber gesprochen von Better Ventures. Es gibt einen neuen Accelerator und zwar das Accelerator-Programm Emerge ist nach Europa gekommen. Das wurde ursprünglich initiiert von der Softbank, wird auch in Amerika schon sehr erfolgreich ausgerollt. Und jetzt, wie gesagt, mit Speed Invest als Partner und auch Cherry Ventures und einigen anderen ist es nach Europa gekommen. Und darüber habe ich mit Oliver gesprochen. Was hat es damit auf sich? Es ist ein Accelerator-Programm, das im Prinzip die Diversität in Gründerteams fördern soll. Das heißt, es ist ein tolles Programm, wo man wirklich viel lernen kann, viel mitnehmen kann und wo am Ende auch Investments passieren sollen. Aber es muss mindestens einen Gründer oder Gründerin haben, der in irgendeiner Form, ja, People of Color, weiblich, LGBTQ, Mensch mit Behinderung oder Geflüchteter oder Geflüchtete ist. Also ihr seht schon, es geht darum, diverse Teams zu fördern, aufzubauen, zu pushen und ich glaube, das ist überfällig. Von daher ist es ein tolles Gespräch gewesen mit Oliver. Das werdet ihr dann heute Nachmittag hören. Die Bewerbungsphase für diesen Accelerator läuft gerade. Alle Details dazu dann heute Nachmittag. Aber falls ihr jemanden kennt, der oder die das Gefühl haben, sie kommen aufgrund ihrer Hautfarbe oder irgendwelche anderen möglicherweise diskriminierenden Eigenschaften nicht an Kapital, dann wäre das auf jeden Fall eine Sendung, die ihr den weiterempfehlen könnt, weiterleiten könnt. Genau an solche Personen richtet sich eben dieser Accelerator. Von daher, wir freuen uns, den hier vorstellen zu dürfen. Ist ein tolles Programm. Von daher unbedingt reinhören. Das dann heute Nachmittag ab 14 Uhr. Jetzt kommen die Nachrichten mit einer Adresse. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen. Und danach kommt dann das Interview mit Paula Hübner.
Werbung.
Sei dabei beim HTGF Family Day am 11. und 12. Juni in der Station Berlin. Für 2 Tage voller Inspiration und Business. Tauche ein in ein einzigartiges Netzwerkerlebnis mit bis zu 1500 Teilnehmenden. Erkunde das innovative Seed- und Later-Stage-Portfolio des Hightech-Gründerfonds. Lass dich vom vielseitigen Programm inspirieren und knüpfe wertvolle Kontakte. Sichere dir jetzt dein Ticket. Mehr Informationen findest du unter www.family-day-htgf.de.
Startup Insider Daily. Nachrichten.
Erfolgreiches Börsendebüt von About You. Die Aktie des Online-Modeportals About You ist erfolgreich an der Frankfurter Börse gestartet. Direkt zu Beginn lag der erste Preis bei 25,60 Euro und somit mehr als 11% über dem Ausgabepreis von 23 Euro.
Not bad, not bad.
Gegen Mittag verzeichnete das Wertpapier dann sein Tageshoch von 26,85 Euro und beendete den Handelstag mit einem Stand von 26,10 Euro. About You konnte durch den Börsengang eine Marktkapitalisierung von rund 3,9 Milliarden Euro behaupten. Börsengang Made.com gefloppt. Anders als bei About You ist der Börsengang des britischen Online-Möbelhändlers Made.com hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Aktien starteten bei ihrem Debüt an der Londoner Börse am Mittwoch 7% im Minus und das, obwohl der Ausgabepreis von 200 Pence bereits das untere Ende der avisierten Preisspanne bedeutete. Dies hätte einen Unternehmenswert von bis zu 775,3 Millionen Pfund, umgerechnet 1,09 Milliarden US-Dollar, bedeutet. Made.com ist damit binnen kurzer Zeit der zweite enttäuschende Börsengang in London. Anfang April erst ist der Börsengang des Essenslieferdienstes Deliveroo gescheitert. Damals brachen die Aktien am ersten Handelstag um fast ein Drittel ein.
Google News has been a staple for us for well over a decade and has been around almost since the beginning of Google News. It is an AI-driven curation of the media that was so disruptive, countries such as Spain banned Google News from entering its borders. In addition to its new portfolio of publishers that it's working with, Google has attracted over 200 publications to join and be a part of this new Google feed.
Regulierer überprüfen Google News Showcase. Seit letztem Herbst veröffentlicht Google auf seinem Portal News Showcase die Inhalte teilnehmender Presseverlage. Jetzt untersuchen deutsche Medienregulierer Google News Showcase, um zu überprüfen, ob Google seine Zugangsbedingungen gemäß Medienstaatsvertrag transparent gemacht hat. Mehrere Medienhäuser hatten sich an Landesmedienanstalten gerichtet, weil sie Nachteile für sich befürchten. Diesen Beschwerden erteilten die Medienregulierer bereits eine Absage, da keine Verpflichtung Googles zur aktiven Einladung der Verlage bestehe. Google teilte in einem Statement mit, dass man Showcase als eine von vielen Maßnahmen begreife, mit denen Google den Journalismus unterstützt.
I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups.
Macron kündigt Startup-Masterplan an. 10 100 Milliarden Euro Tech-Companies sollen bis zum Jahr 2030 in Europa geschaffen werden, so die Ankündigung von Emmanuel Macron. Frankreichs Präsident verfolgt bereits seit längerer Zeit das Ziel, dass Frankreich bis 2025 25 Unicorns hervorbringen solle. Dafür wurden insgesamt 5 Milliarden Euro bereitgestellt. Nun folgt die nächste Etappe. Macron kündigte an, dass man in Europa den Plan verfolgen solle, bis zum Jahr 2030 10 Tech-Riesen mit einer Bewertung von jeweils 100 Milliarden Euro hervorzubringen. Frankreich übernimmt Anfang 2022 die EU-Präsidentschaft und könnte dann wesentliche Akzente bei Förderungen und Regulierungen setzen. Der Präsident des Bundesverbands Deutsche Startups, Christian Miele, kommentierte Macrons Pläne auf LinkedIn. Er steckt tief im Thema. Ich kaufe ihm ab, dass er es ernst meint und Gas geben will. Angela Merkel, vor der ich großen Respekt habe, hat dieses Thema als Bundeskanzlerin nie mit dieser Passion besetzt. Viel zu stiefmütterlich ist sie mit der Szene umgegangen. Und ohne Leadership von ganz oben müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir abgehängt werden. Mit der nächsten Wahl muss die Startup-Szene Chefsache werden. Ohne Kompromisse.
In a ransomware attack, hackers hold data hostage until the victim pays a ransom. Although the FBI has historically discouraged such payouts, Colonial Pipeline paid a ransom of roughly 75 Bitcoin, then valued at roughly $4.4 million. The Justice Department was able to recover more than half the sum after locating the virtual wallet used by the hackers. But by that point, another ransomware attack had caused disruption, this time targeting JBS, the world's largest meat processor, forcing it to shutter all 9 of its U.S. plants for a day. JBS paid a ransom in Bitcoin equivalent to $11 million. The FBI has attributed both attacks to criminal gangs of hackers with suspected links to Russia. Vladimir Putin, however, denies involvement.
G7-Chefs fordern Russland zum Handeln gegen Ransomware-Angriffe auf. Die Staatschefs der G7-Gruppe haben Russland und andere Staaten aufgefordert, die Operationen von Cyberkriminellen zu verfolgen und zu unterbinden. Dabei geht es ihnen um die zunehmende Zahl an Ransomware-Angriffen, die sich oft auf kritische Infrastrukturen der angegriffenen Staaten konzentrierten. So wurden beispielsweise kürzlich Ransomware-Angriffe auf Colonial Pipeline und auf den Fleischkonzern JBS verübt, die jeweils Lösegeldzahlungen in Millionenhöhe mit sich brachten. Sämtliche dieser Angriffe sollen von russischem Staatsgebiet aus durchgeführt worden sein. In den USA werden derartige Cyberattacken aufgrund ihrer schweren Auswirkungen künftig voraussichtlich mit Terrorismus gleichgestellt. Bei der heutigen Pressekonferenz im Anschluss an den Genfer Gipfel zwischen den USA und Russland hatte Präsident Putin angekündigt, mit den USA in dieser Frage enger zusammenzuarbeiten. Es hieß sinngemäß, es sei von beiderseitigem Interesse, dass die Kriminalität im Cyberspace gestoppt würde. Auch Russland sei regelmäßig Opfer von solchen Angriffen. Gleichzeitig wies der Kreml-Chef weiterhin die Anschuldigungen zurück, dass die Angriffe von russischen Institutionen durchgeführt werden würden. Derweil sieht der US-amerikanische Geheimdienst es als erwiesen an, dass es in der US-Präsidentschaftswahl 2020 erneut zu Einmischungen seitens Russland kam. Starlink-Internetnutzer klagen über Hitzeprobleme. Wie es scheint, hat die Satellitenschüssel des Starlink-Internets von SpaceX ein großes Problem mit der sommerlichen Hitze. Wie ein Nutzer im südöstlichen Bundesstaat Arizona mitteilte, verweigere der Satellitenempfänger an heißen Tagen den Dienst. Die App melde dann nur offline thermische Abschaltung. Der Starlink-Support habe ihm daraufhin mitgeteilt, dass sich die Schüssel bei einer Temperatur von 122 Grad Fahrenheit, also ungefähr 50 Grad Celsius, abschalte und sich erst bei 104 Grad Fahrenheit, also 40 Grad Celsius, wieder aktiviere. Spotify veröffentlicht Live-Audio-App Green Room. Die Audio-Streaming-Plattform Spotify hat ihre neue App namens Green Room veröffentlicht. Green Room basiert auf dem bestehenden Code der Live-Audio-App Locker Room, welche Spotify zu Beginn diesen Jahres aufgekauft hatte. Spotify orientiert sich dabei am Konkurrenten Clubhouse. Anwender können Live-Audio-Räume starten und diesen beitreten. Für den Login zur neuen App werden lediglich die aktuellen Spotify-Kontoinformationen gebraucht. Anders als Clubhouse ist Green Room vom ersten Tag an für Android und iOS verfügbar. Apple plant möglicherweise den Aufbau eigener Erstversorgungskliniken. Aufbauend auf den gespeicherten Daten seiner Apple Watch plant Apple laut einem Bericht des Wall Street Journals eigene Erstversorgungskliniken einzurichten. Diese sollen mit Ärzten besetzt sein, welche auf die Daten des Apple Watch-Patienten zurückgreifen können. Eine Apple Watch speichert Informationen wie die Tagesschrittzahl, den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz, EKG-Daten sowie den Sauerstoffgehalt im Blut. Die Idee dahinter sei es, dass Ärzte eher präventiv als reaktiv handeln. Virtuelle und persönliche Betreuung seien auch möglich. Apple reagierte auf den Bericht mit Kritik bezüglich der Unvollständigkeit und der Ungenauigkeit der Informationen. Daher bleibt abzuwarten, ob und wie sich die Informationen des Wall Street Journal-Beitrags bewahrheiten werden. Roger Waters beschimpft Mark Zuckerberg. Auch wenn die Rockband Pink Floyd ihre besten Jahre bereits hinter sich hat, an seiner ihm innewohnenden Wut hat Bandmitbegründer Roger Waters offensichtlich nichts eingebüßt. Der heute 77-Jährige griff Facebook und dessen Chef Mark Zuckerberg im Rahmen einer Veranstaltung zur Befreiung von Julian Assange in Mexiko harsch an.
I'd just like to say something very brief. This is something that I actually put in my folder when I came out here today. You have no idea what it is. Nobody does, because it arrived on the internet to me this morning. It's a request for the rights to use my song, Another Brick in the Wall 2, in the making of a film to promote Instagram. So it's a missive. It's a missive from Mark Zuckerberg to me. Right, arrived this morning with an offer of a huge, huge amount of money, and the answer is fuck you. No fucking way.
Hintergrund ist ein Angebot des Online-Netzwerks, das kürzlich angefragt habe, den Pink Floyd-Song Another Brick in the Wall Part 2 für ein Video verwenden zu dürfen, um damit den Fotodienst Instagram zu bewerben. Die Antwort Waters dürfte unmissverständlich gewesen sein. Glassdoor-Ranking der beliebtesten CEOs veröffentlicht. Nicht nur der Angriff durch Roger Waters dürfte Mark Zuckerberg die Laune verdorben haben, der Facebook-CEO ist erstmals seit 2013 auch nicht mehr unter den Top 100 der beliebtesten CEOs zu finden. Die Jobplattform Glassdoor hat ihr alljährliches Ranking der beliebtesten CEOs von Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitenden veröffentlicht. Hier erreichte der Facebook-CEO nur noch einen Zustimmungswert von 88%. Und somit 2 Punkte weniger als der auf Platz 100 liegende Mercer-CEO Martin Fallon. Auf den Spitzenpositionen liegen Rich Lesser, CEO der Boston Consulting Group, und Shantanu Narayen, Chef von Adobe. In Deutschland teilen sich VW-Chef Herbert Diess, Continental-CEO Nikolai Setzer und IKEA-Chef Jesper Brodin den ersten Platz. Jetzt geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
Ripple erzielt Etappensieg. Ein Gericht in New York untersagt der US-Börsenaufsicht SEC Einsicht in vertrauliche Akten, die in Zusammenhang mit dem aktuellen Rechtsstreit gegen Ripple stehen. Der südkoreanische Autohersteller Hyundai kündigt an, bereits Mitte diesen Jahrzehnts seinen Flugtaxidienst starten zu wollen. Man liege deutlich vor seinem Zeitplan für die Einführung solcher Lufttaxis. Im Rahmen aktueller Anhörungen der Wettbewerbsbehörden kritisiert der Audio-Hardware-Hersteller Sonos Amazon, Google und Apple für deren Bedingungen aufgrund der erzwungenen Einbindung ihrer Sprachassistenten. Der chinesische Online-Händler Alibaba ist über mehrere Monate hinweg Opfer eines schweren Hackerangriffs geworden. In diesem Zusammenhang wurden Milliarden Daten von der Website entwendet, unter anderem Nutzernamen und Handynummern. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 17. Juni. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
Startup Insider Daily. Investments und Exits.
Ich freue mich sehr. Paula Hübner ist wieder hier von La Familia und wir sprechen über ganz tolle Themen, das weiß ich schon. Aber ich sage erstmal herzlich willkommen, Paula. Hallo.
Hallo Jan, freut mich.
Ja, freut mich auch sehr. Und ja, wir sprechen gegen 20 Uhr und damit ist der erste Börsentag von About You rum. Ich sage das deswegen, weil wir quasi so einen kleinen Recap machen wollen von der Börsenstory, ne?
Ja, genau, das wollen wir machen.
Wie hast du den Handelstag wahrgenommen oder generell, wie siehst du About You?
Ja, About You, ich finde das einfach eine interessante Company. Einmal, weil die jetzt aus der Otto Group gekommen sind und ich glaube, so als die gestartet haben, hat man das, also war das einfach jetzt nicht klar, dass die wirklich so ein riesen europaweiter Online-Fashion-Retailer werden, der wirklich so eine hohe Relevanz hat. Deswegen finde ich einfach schon mal so diesen Spin-Out aus quasi einem traditionellen Versand-Retailer super spannend. Und ich glaube, es ist auch einfach super cool, was die da geschafft haben. Sind jetzt bei einer Market Cap von 4 Milliarden rausgekommen, was, glaube ich, auch so ungefähr den Erwartungen entspricht. Und die sind eben, also schon, ich werde es auch gleich nochmal anreißen, jetzt immer noch sehr signifikant kleiner als Zalando, aber sind denen da schon gewissermaßen auf den Fersen. Und das finde ich einfach super interessant und auch einfach stark, dass wir da zwei so große europaweit relevante Player aus Deutschland kommen haben.
Die wachsen schneller, ne, als Zalando gerade. Also wahrscheinlich auch logischerweise, aber wahrscheinlich ist das erstmal so der Grund, warum dieses Unternehmen jetzt also mal mindestens 4 Milliarden wert ist und wahrscheinlich sich, also wir geben hier, ich habe es gestern schon gesagt, keine Börsentipps und keine Aktientipps und so weiter ab, aber wahrscheinlich wird sich das ganz gut entwickeln, ne?
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe mir auch mal angeschaut, so die Profitabilität und auch wie die sich so ein bisschen dann vergleicht dazu, wie Zalando dastand bei ihrem Börsengang. About You ist zwar jetzt aktuell EBITDA profitabel in Deutschland, aber in den anderen europäischen Ländern, wo sie aktiv sind, noch nicht. Und das ist auch super ähnlich dazu, wo Zalando bei ihrem Börsengang 2013 stand. Da waren sie nämlich auch noch nicht profitabel und ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe, auch in Deutschland, nur in Deutschland knapp positiv. Und haben das dann aber ein Jahr später, also 2014, sind sie dann das erste Mal, zwar nur sehr knapp, aber hatten sie das erste Mal ein profitables Jahr. Und wenn man jetzt einfach so eine Art Analogie zieht, könnte das vielleicht jetzt so mit dem nochmal eingesammelten Kapital für About You auch der Startschuss sein, dass sie dann sich auch in die Richtung bewegen, profitabel zu werden.
Was würdest du denn sagen, wann war der Moment, wo du angefangen hast, an About You zu glauben? Weil ich erinnere mich in der Vergangenheit, also Zalando hat lange, lange sich vorwerfen lassen, dass sie Geld verbrennen und irgendwie hat niemand geglaubt, dass man mit Schuhen und dann später eben auch Mode irgendwie im Onlinehandel Geld verdienen kann.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei About You eher aus der Konsumentenbrille beurteilen, weil ich einfach irgendwann wahrgenommen habe, dass die schon, also wenn man einfach anschaut, was so auf dem Influencer-Markt wirklich breit unterwegs ist, dass man da einfach sehr, sehr viel von ihnen mitbekommt und dann auch einfach so die Breite am Sortiment und den Marken, die sie führen, ist einfach, also ist super stark oder hat sich sehr stark entwickelt und ich glaube, die haben auch ein sehr starkes Employer-Branding mittlerweile und sind da, glaube ich, einfach wirklich so, wenn einen Fashion-Retail interessiert, sind die einfach in Deutschland auf jeden Fall der zweitrelevanteste Player.
Ja, Employer Branding. Wir haben gestern mit dem Christian Hoppe schon darüber philosophiert, wie wichtig die Person Tarek Müller dabei ist. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, sagen, der hat da auf jeden Fall eine Relevanz. Ich habe jetzt persönlich mal mit ab und zu von ihm gehört im Podcast. Ich kann aber sonst gar nicht so viel zu ihm sagen, aber ich habe schon das Gefühl, dass jeder ihn als den Gründer von About You wahrnimmt. Ich glaube, das ist bei Zalando weniger stark so. Also ich glaube, Robert Gentz kennt man eher, wenn man jetzt so ein bisschen aus der Szene kommt, aber nicht sozusagen als jeder Konsument, der bei Zalando einkauft.
Und da sag mal, Paula, der Markt, in dem die sich bewegen, also vor allem, sagen wir, wahrscheinlich gucken wir in beiden Fällen Zalando und About You ja auf Europa. Wie groß ist dieser ganze E-Commerce-Fashion-Markt?
Ja, genau. Das vielleicht auch nochmal gut zur Einordnung. Also der europäische Modemarkt generierte in 2019 so um die 400 Milliarden Euro Umsatz. Davon waren das in 2019 ungefähr knapp 20%, die online liefen. Und das hat sich natürlich während der Pandemie nochmal stark erhöht. Also laut Euromonitor sind wir da irgendwie jetzt bei 27% vom Modemarktumsatz, der jetzt online läuft. Also das ist einfach schon mal eine große adressierbare Basis. Und ich habe mal so auf den 2019er-Zahlen geschaut, wie viel denn jetzt eigentlich in Zalando und About You von diesem europäischen Online-Modemarkt abdeckt. Und das ist schon beachtlich. Also schon vor der Pandemie und kann man sich ja dann ausrechnen, wie viel das irgendwie nochmal 50% höher sein müsste. Vor der Pandemie waren es in circa 80 Milliarden Euro Umsatz in Online-Mode in Europa und davon machte Zalando so um die 8%. Und also das ist schon einfach super stark, wie relevant die in Europa sind. Und ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und About You unter 1%. Also irgendwie 0,9%. Aber auch, also ist auf jeden Fall auch ein starker Footprint. Und ich finde es einfach interessant. Ich glaube, man hat Zalando lange als irgendwie als Startup wahrgenommen und irgendwie so, dass die hier so in Berlin sitzen. Aber die haben mittlerweile auch, glaube ich, wirklich eine Wahnsinnsschlagkraft bei den Marken. Also ich habe das früher in meiner Beraterzeit noch mitbekommen, dass es wirklich Marken gab, die haben das Sortiment für Zalando gerne auch einfach mal komplett umgewälzt. Wenn die Zalando-Einkäufer gewisse Sachen nicht mochten, dann wurden die halt anders gemacht, weil die wirklich einfach ein Wahnsinns-Umsatztreiber, gerade mit den jüngeren Konsumenten sind für viele der Marken, die in Europa den Großteil ihres Umsatzes machen.
Na, wir kommen ja auch gleich noch zum Thema Supermarkt und der Problematik im Supermarkt, dieses ganze Thema, dass Marken einfach ihren Konsumenten nicht mehr kennen. Ne? Und da hast du natürlich im E-Commerce oder ne, jetzt gerade im Fashion-Bereich, wenn du die Daten richtig auswertest, lernst du deinen Nutzer natürlich perfekt kennen. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch so ein Zalando oder About You einfach ja, also total wertvolle Insights auch liefern für so einen Markenhersteller wie Adidas oder Nike oder wen auch immer. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen so ein Kampf auch, weil auf der einen Seite möchte Zalando ja den Konsumenten ownen und die so möglichst viele Insights für sich behalten, um die auch nutzen zu können, um dann in der Zukunft sozusagen noch besseres Produkt und Angebot für den Konsumenten zu treiben. Aber nichtsdestotrotz ist es sozusagen auch wichtig, den großen Marken oder den sehr relevanten Marken da auch Daten und Informationen zu teilen, um die auch an sich zu binden, weil ich glaube, eine der wichtigsten Differenzierungsmerkmale, die im Online-Retail halt einfach da sind, ist das Assortment, weil es ist halt super einfach zu switchen. Also an sich ist es mir als Endkonsument relativ egal, ob ich jetzt bei Zalando oder About You kaufe. Am Ende, wenn ich, also außer ich bin wirklich in der reinen Discovery und ich schaue mir irgendwie einfach mal schöne weiße Kleider an, wenn ich ein bisschen weiß, was ich eigentlich suche, dann gehe ich halt dahin, wo das Assortment das ist, was ich gerade haben möchte. Und da muss halt einfach jeder Retailer gucken, dass er das gute Assortment hat. Deswegen machen die auch super viele so Collaborations mit den Brands. Also gibt es dann zum Beispiel irgendwie eine kleine Kollektion von, weiß ich nicht, Tommy Hilfiger, die gibt es dann nur bei Zalando, damit dadurch sich Zalando gewisse Kunden sichern kann, die About You dann in dem Moment quasi nicht kriegt.
Und ich glaube, in dem Segment ist sogar About You zumindest lauter. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt nicht permanent auf beiden Seiten, aber ich bekomme mit, die haben ihre About You Awards, die machen sehr, sehr viel mit Influencer, mit irgendwelchen Lena Gerkes und so weiter, irgendwelchen Models und so, bringen sie also Special Collections raus. Und ich glaube, so ist ja auch die Seite gedacht hinterher. Ne? Man versucht ja so Stile quasi zu vermitteln. Also im Prinzip wahrscheinlich ist dieser Discovery-Bereich bei denen wahrscheinlich sogar noch mehr im Mittelpunkt als bei Zalando. Ne?
Ja, ich gebe dir recht, die sind da sehr viel lauter. Ich wüsste sehr, sehr gerne mal, wie sich das in den Zahlen widerspiegelt. Also ob man irgendwie zum Beispiel eine, ich könnte mir dann vorstellen, also wenn diese Hypothese greift, die du sagst, dass sie dann einfach eine kleinere Core-Audience haben, die auch mehr bei ihnen einkaufen und vielleicht Zalando irgendwie eine breitere Masse einfach sehr generalistisch anspielt. Ich kann es leider nicht mit Zahlen belegen, aber vielleicht sieht das hinter den Kulissen so aus.
Sag doch mal ein Wort zu euch, zu La Familia. Seid ihr in dem ganzen E-Commerce- und Retail-Markt, seid ihr da ziemlich aktiv?
Wir sind bis jetzt noch nicht so wahnsinnig aktiv. Wir schauen super viel. Also wir machen ja hauptsächlich disruptive Technologien und die quasi im B2B-Bereich unterwegs sind. Deswegen schauen wir uns sehr viel im Bereich E-Commerce-Enablement und quasi Software für E-Commerce an und weniger sozusagen die klassischen Retailer. Aber wer weiß, da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele auch so Hybridmodelle, die entstehen und finden wir auf jeden Fall super spannend.
Na, aber ich habe mich gerade gefragt, auf welche, wenn jetzt, sag mal, so ein About You in den frühen Tagen bei euch pitchen würde, auf welche KPIs guckt man dann? Also ne, jetzt sind sie natürlich irgendwie schon erwachsen und zu spät natürlich für jeden Investor, aber worauf guckt man? Welche KPIs oder welche Economics sind da wichtig?
Ja, ich glaube, das Wichtigste bei allen sozusagen Online-Shopping-Themen ist irgendwo, also einmal glaube ich, dass das Verhalten der Endkunden auf der Seite, also wirklich die Session-Data, also wie lange verbringt der Konsument auf der Seite, wie engaging ist das und dann natürlich auch die Conversion, also Kunden, die man mühsam mit Marketing auf die Seite bekommen hat, wie stark konvertieren die da auch wirklich zum Kauf? Ich glaube, eine andere Kennzahl, die in Verbindung mit der Conversion gerade über die letzten Jahre besonders wichtig geworden ist und auf die man früher nicht so ein Augenmerk gelegt hat. Ich würde auch super gerne mal wissen, wo die bei Zalando und About You gerade ist die Net Conversion. Also bedeutet sozusagen, wenn man dann die ganzen Rücksendungen wieder abzieht, wo man, wo dann sozusagen die Conversion auf Produkte, die man auch behält, rauskommt. Darauf optimieren die Shops auch heute super stark, weil die Rücksendung natürlich sowohl für den Retailer sehr teuer sind von der Operations her, sind die natürlich auch einfach schwierig für die Planung und den Cashflow des Unternehmens. Also darauf würde ich, wenn wir jetzt heute ein Retail-Thema auf dem Tisch hätten, sehr stark schauen. Und dann ist natürlich auch nochmal spannend, wie schon angesprochen, sozusagen so CAC to Lifetime Value, also weil klar, Zalando gegen About You, die investieren auch einfach super viel in Marketing und da rein den Kunden dazu zu kriegen, zu ihnen zu kommen. Also da einfach zu schauen, wie viel Umsatz mache ich denn mit dem Kunden über seine Lebenszeit als Kunde bei mir im Vergleich zu den Kosten, den zu akquirieren. Und zu guter Letzt, was ich auch noch immer super spannend finde bei diesen Themen ist, wie gut kriegen die eigentlich ihre COGS-Marge hin? Also wie viel in Prozent zahlen die sozusagen im Schnitt für die Produkte, die sie da verkaufen? Und das ist deswegen spannend, weil es ja eigentlich zwei Arten gibt, quasi an die Produkte oder an die Kleider zu kommen, die man verkauft. Das eine ist über Marketplace, also das heißt bei Zalando zum Beispiel Partnerprogramm, wo quasi die in Adidas die Schuhe einfach direkt auf Zalando stellt und dann, wenn ich jetzt da bestelle, dann schickt mir das auch tatsächlich Adidas direkt zu. Also dadurch ist Zalando da relativ, kann sich da relativ weit zurücklehnen und muss da nicht mehr viel machen, kriegt aber natürlich auch nur eine Kommission und keine so große Marge, hat aber auch eben kein Inventory-Risiko oder sowas. Und umgekehrt kann man natürlich auch auf Wholesale einkaufen. Das bedeutet wirklich, es gibt einen Einkäufer von Zalando, der sagt, wir möchten gerne 100 von diesen T-Shirts und dann muss Zalando da quasi auch in Vorleistung gehen, die zu bezahlen. Aber natürlich geht natürlich auch wieder mit höheren Margen ein. Das ist so ein bisschen das Spannungsfeld immer beim Retail und da die perfekte Mischung dazwischen zu finden, sozusagen, dass man immer alles in Stock hat, aber nicht zu viel Risiko eingegangen ist, sodass man diese Marge am Ende optimiert. Das ist, glaube ich, so die Königsdisziplin bei diesen großen Händlern.
Und da ist wahrscheinlich der Fashion-Bereich hinterher noch mit der attraktivste, weil du halt eben keine verderblichen Waren hast und auch nicht so wie im Möbelbereich irgendwie Dinge, die du aufbaust und dann zurückschickst oder sowas. Ne? Also von daher ist es vielleicht sogar wirklich das perfekte Segment. Ne?
Ja, genau, stimmt. Verderblichkeit hat man nicht, aber leider funktioniert ja der Fashion-Markt auch sehr stark in Kollektionen. Das heißt, die Sachen haben dann quasi diesen, das ist ja eigentlich ein ein künstliches Verfallsdatum. Ist eigentlich sozusagen auch aus der Sustainability-Brille furchtbar, dass die Sachen dann sozusagen nicht mehr so viel wert sind und dann muss man die in Sale setzen. Aber hast natürlich recht, also die müssen dann nicht irgendwie in 3 Wochen weg sein, sonst kann man sie wegschmeißen. Aber ich glaube, das ganze Thema, was dann in Sale geht und was dann wirklich mit den Sachen passiert, die man gar nicht abverkaufen konnte, ist, glaube ich, nochmal so ein Thema für eine ganze Podcast-Folge in sich. Wie Marken damit quasi langfristig umgehen.
Ja, und also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, aber du hast natürlich total recht, das Thema Sommermode, Wintermode und Kollektion und so weiter ist eigentlich auch ein Thema, was man sich mal irgendwie in einem Nachhaltigkeitspodcast nochmal vornehmen sollte, weil das natürlich eigentlich ein bisschen wie aus der Zeit gefallen sich anfühlt, ne? Vielleicht,
ja, absolut.
Um das abzuschließen, also About You hat, habe ich gerade nochmal geguckt, Höchstkurs war 26,85 Euro, das heißt knapp 4 Euro über dem Ausgabekurs, also toll, ja, muss man sagen, kann man echt von einem tollen Erfolg reden. Und ich wollte dir kurz die Gelegenheit geben, Paula, weil du gerade angesprochen hast, dass ihr in disruptive Technologien investiert. Und ich habe ja leider gestern mit dem Christian Hoppe schon sehr ausführlich gesprochen über 8Me, aber das ist ein Investment, das ja, da wart ihr dabei, ne?
Ja, genau. 8Me waren wir auch schon in der Seed-Runde dabei.
Ach sogar, ach guck mal.
Ja, genau. Wir sind jetzt sozusagen schon der Seed-Investor und haben uns da jetzt auch sehr eng mit Holzbrink Ventures ausgetauscht und freuen uns total, dass sie jetzt dazukommen in die Runde und dass wir das jetzt zusammen weitertreiben dürfen.
Genau, wir haben es gestern leider schon sehr ausführlich besprochen, also für die Hörer, die es interessiert, ist eine Robo-Kitchen, kann man sagen, ne? Also da ihr erfindet quasi die Kantine neu, 120 Gerichte in der Stunde können dort produziert werden, auf eine sehr coole Art und Weise. Und wir haben gestern in den Shownotes das Video, glaube ich, von Galileo war das, wenn ich mich richtig erinnere, verlinkt, wo man sich das mal angucken kann. Also ist echt eine abgefahrene Technologie. Wie groß kann das werden?
Das wird natürlich einfach nur riesig. Aber nee, um da ein bisschen eine konkretere Antwort zu geben. Also alleine, ich habe jetzt keine Zahl hier so zur Hand, aber alleine in Deutschland ist einfach der initiale Go-to-Market von 8Me super spannend, weil sie also quasi sagen, wir können die klassische Kantine ablösen oder zumindest irgendwie verschlanken. Und in Deutschland hat man halt einfach ein sehr dezentralisierte Arbeitswelt. Also es gibt ja sehr viele kleinere Städte und viele Unternehmen, die überall verteilt sind und verschiedene Produktionsstandorte haben. Und momentan ist es halt sehr oft so, dass sie in jedem Standort eine Kantine aufrechterhalten müssen, was sehr kapitalintensiv ist. Nicht nur von der Personalseite, aber auch das ganze Equipment, was man da aufbaut, ist super, super mit hohen Investitionskosten verbunden. Und da dann zu sagen, hier ist irgendwie eine Alternative, die von den Setup-Kosten und dann von den laufenden Kosten wirklich nur einen Bruchteil darstellt, einfach sehr spannend und kann, glaube ich, allein schon in Deutschland sehr, sehr groß werden, wenn man diese ganzen Unternehmen angeht. Mal ganz davon zu schweigen, was danach kommt nach dem Kantinen-Go-To-Market.
Ja, sehr gespannt. Also und ich glaube, ihr tut wahrscheinlich vielen Mitarbeitern bei den Unternehmen, die über ihr Kantinenessen die ganze Zeit schimpfen, auch einen großen Gefallen, ne?
Ja, das ist immer so, das ist so ein bisschen bipolar, wenn ich mit Leuten darüber rede, weil die eine Hälfte sagt genau das, was du gerade sagst, die andere Hälfte sagt, naja, aber der deutsche Mittelständler möchte ja unbedingt seine Currywurst haben und der wird ja nicht, oder der möchte, was auch immer es sein mag, der möchte ja nicht aus so einem Roboter-Kochgerät eine healthy bowl haben. Aber ich glaube, das kann 8Me ja sozusagen auch alles abbilden. Und das ist dann einfach nur eine Frage der Anpassung an den jeweiligen Standort und die Präferenzen, dass man da dann auch so gesund oder ungesund oder eben genau entsprechend den Geschmäckern vorgeht. Das kriegt man, glaube ich, alles hin.
Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, also du hast es ja schon getestet oder mehrfach getestet, ne? Das ist eine Erfahrung.
Das ist eine super Erfahrung. Es schmeckt sehr gut. Kann ich
also ich bin sehr gespannt, wenn sich das durchsetzt. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Das könnte wirklich, glaube ich, groß werden. Und wir haben ein anderes Thema noch. Nicht, dass wir uns jetzt hier verquatschen. Wir haben ja noch ein anderes Thema. Da hat man das Gefühl, Rewe wacht langsam auf, ne?
Ja, genau. Ich habe noch Trigo mitgebracht oder Trigo. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist eine Computer-Vision-System, die sowohl die Kamera-Hardware als auch ein datenschutzkonforme Software bauen, die es ermöglichen, wenn man im Supermarkt einkauft, wirklich automatisch den Checkout zu machen, ohne dass man sozusagen die ganzen Produkte aus dem Korb heben muss, sondern die werden dann sozusagen aus der Ferne schon mit einer Kamera erkannt und eingescannt und dann kann man das Geschäft einfach sozusagen ohne aufgehalten zu werden verlassen. Und warum Rewe, was hat Rewe damit zu tun? Die haben jetzt da zusammen mit Viola Growth nochmal eine 10 Millionen US-Dollar Finanzierung an die Company aus Israel gegeben und arbeiten jetzt sehr eng mit denen zusammen, zum Beispiel den Grab-and-Go Rewe-Markt in Köln aufzubauen. Ich war da ehrlich gesagt noch nicht, ich weiß nicht, ob der schon fully fledged läuft oder ob die das jetzt gerade aufbauen. Aber die sind auf jeden Fall stark dran zu gucken, was da technisch jetzt geht und das dann eventuell auch auf andere Märkte auszurollen.
Mit wacht auf meine ich einfach, dass Rewe sehr, sehr lange, glaube ich, so ein bisschen die technologischen Entwicklungen verpasst hat, ne, was so die Veränderung von ihren Läden angeht. Und jetzt kommt halt Amazon Go, kommt langsam nach Europa, merkt man. Ne? Ich glaube, der erste Store ist in London eröffnet worden und sie haben ja auch gerade vorgestern oder so angekündigt, dass sie in Seattle einen riesengroßen, also das war der erste Großsupermarkt mit über 2000 Quadratmetern eröffnet haben. Und das ist natürlich irgendwie perspektivisch eine totale Gefahr für einen Rewe. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und Amazon macht ja auch in seinen Stores schon sehr viel mit Grab-and-Go-Technologie. Und da muss jetzt sozusagen Rewe auf jeden Fall mitziehen. Wobei man zur Verteidigung von Rewe auch sagen muss, dass die haben ja auch so einen Innovation Hub oder also investieren ja auch recht fleißig in Startups. Also ich glaube, der Wille ist schon länger da, innovativ zu sein. Und der Rewe Online-Shop ist ja auch einer derer, die schon länger zumindest ernst zu nehmen, das Online-Geschäft führen. Aber jetzt werden wir mal sehen, wie schnell sie es auch wirklich in alle Filialen bringen.
Ja, also wer kritische Meinung zum Online-Shop von Rewe hören möchte, der sollte sich den Podcast von Alexander Graf Kassenzone anhören. Der ist also permanent nur am Lästern, wie schlimm dieser Auftritt. Also der sagt quasi, wann kommt endlich Picknick und Durstexpress und sowas nach, ich glaube in Kiel sitzt er, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Also der ist da wirklich ein kompletter Gegner und kompletter Kritiker. Und mit Wacht auf meinte ich auch, weil die ja gerade erst in Flink investiert haben. Das ist ja auch sehr spannend. Also von daher, da kommen jetzt so ein paar, muss ich sagen, Puzzleteile, die irgendwie Rewe in einem anderen Bild, in einem anderen Licht erscheinen lassen.
Ja, absolut. Also die, glaube ich, unter allen großen LEH-Firmen in Deutschland wollen sie jetzt auf jeden Fall vorne mit dabei sein.
Und bei Amazon, ich habe mich dann immer nur gefragt, wenn quasi der mit den tiefsten Taschen auch noch Technologieführer ist, das kann halt echt unbequem werden für alle anderen Beteiligten, ne?
Ja, absolut. Vor allem, weil die natürlich auch dann diese Technologie mit niemand anderen teilen werden und die dann nur noch weiter verbessern. Und da muss man dann auf jeden Fall gucken, dass man in andere Anbieter investiert und sozusagen parallel seine eigene Innovation da treibt.
Und sag mal, Trigo hätte auch ein Thema für euch sein können, oder?
Ja, auf jeden Fall. Hätten wir super spannend gefunden. Wir scheuen ja auch nicht vor Hardware-Themen zurück. Deswegen auf jeden Fall finde ich super spannend. Und es ist ja auch generell, glaube ich, gerade so das ganze Thema, sagen wir mal, Grocery ist ja, glaube ich, einfach alleine durch die Welle der Quick-Commerce-Companies wie Flink und Gorillas gerade einfach in aller Munde. Und ich glaube, man denkt zwar dann so, okay, Gorillas übernimmt jetzt hier gerade die Welt und den Grocery-Markt. Und klar, die wachsen super stark, aber wenn man sich einfach nur so in Deutschland anschaut, wie unfassbar groß der Lebensmitteleinzelhandel ist und wie viel Angriffsfläche, der eigentlich für Innovation noch bietet, ist das eigentlich mindestens genau so eine starke Opportunity. Und das sieht man auch übrigens da drin, da gibt es jetzt, ich habe mal so eine Liste rausgesucht, super viele Firmen, die in dem Bereich, also in diesem Automated Checkout-Bereich gerade unterwegs sind. Also gab es jetzt irgendwie so eine Investitionsrunde bei Grabango. Die haben 39 Millionen Series B geraced vor kurzem, Amazon Fresh sowieso. Da gibt es noch ein israelisches Startup, die heißen Walkout. Die machen sozusagen so Retrofitting von existierenden Einkaufswagen. Und dann habe ich zum Beispiel auch noch eine Firma gefunden, auch nochmal eine europäische, die heißt, jetzt finde ich es gerade nicht mehr, Seseo oder so aus Lissabon, die auch das Thema angehen, und zwar eher so für kleinere Convenience Stores. Und noch eine, auch ein ganz interessante, ist Main Street Market aus Minnesota in den USA. Die machen quasi eine Supermarkttechnologie oder selber Supermärkte, die 24 Stunden am Tag einfach auf sind und wo man dann so über eine Membership einfach jederzeit reingehen kann und diesen Self-Checkout machen. Also da ist auf jeden Fall noch ganz viel Musik im Markt.
Total spannend. Also bin ich auch sehr gespannt, was hinterher dann die Kriterien oder die Erfolgsfaktoren sein werden, weil bei Amazon finde ich ja das Spannende, die haben ja die gesamten Daten schon, ne? Also das heißt, da bist du einmal mit der, Amazon-App verbunden und dann wird das Ganze automatisch von deiner hinterlegten Kreditkarte abgebucht. Da muss ja ein Rewe oder wie auch immer sie dann alle heißen, erst nochmal quasi hin an diesen Punkt, ne?
Das könnte dann so ein bisschen der Return der Lebensmittel, Einzelhandel, Loyalty-Punkte sein. Weil das ist ja sowas, das eigentlich die meisten Leute eher vermeiden. Aber wenn die natürlich dann da irgendwie mehr Visibilität auf den Kunden hätten, weil man da einen Account braucht, um diesen Service zu nutzen, dann hätten die ja wieder sowas wie das, wofür Loyalty-Programme designt sind, nämlich so eine rundum Kaufentscheidungsvisibilität.
Total. Also ich glaube, das ist quasi nochmal ein wichtiger Baustein, den man dabei nicht vergessen darf, aber da liegt auch eine Riesenchance dann eben quasi, weil Rewe, ich habe gerade geguckt, 3700 Läden in Deutschland, also da ist auf jeden Fall das Gesicht zum Kunden ist da und die Kundenbeziehung, also da wäre man fast doof, wenn man das nicht irgendwie noch, ja, wenn man das Ruder nicht noch rumreißt und dann Amazon quasi diesen Markt überlässt, ne?
Ja, absolut.
Cool, Paula. Also ganz, ganz großartig. Ist wie gesagt ein tolles Thema. Ich finde es ja bei euch sehr spannend, wirklich an welchen Themen ihr dran seid. Und also auch nochmal mit 8Me, da bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt, bleiben wir dran. Das klingt ja so, wenn die jetzt ihre Meilensteine erreichen, müsste da ja wahrscheinlich irgendwann eine Wachstumsfinanzierungsrunde kommen. Von daher, also halt mich da auf dem Laufenden.
Ich halte dich auf dem Laufenden. So machen wir es.
Paula, cool. Vielen Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war jetzt ein ziemlich langer Ritt schon, ja?
Jetzt gehen wir noch in den Park, Jan.
Cool, freue mich drauf.
Schönes Wetter.
Alles klar, Paula. Danke dir, ne? Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Startup Insider Daily. Podcast-Empfehlung.
Das war Paula Hübner von La Familia und ja, ihr habt ja gerade gehört, wir haben sowohl in den Nachrichten als auch bei Paula über About You gesprochen und deswegen auch die Podcast-Empfehlung heute. Wir hören mal rein, Philipp Westermeier hatte Tarek Müller und auch einen ganzen Tross an Leuten aus dem Umfeld von About You, also Weggefährten wie Florian Heinemann oder Rainer Hillebrand von der Otto Group oder auch die Schwester von Tarek Müller zu Gast. Ist ein toller Podcast geworden, ich habe den gestern Abend gehört und kann euch nur empfehlen, da auch mal reinzuhören. Wir hören jetzt auf jeden Fall mal einen kurzen Ausschnitt.
Genau, also das habe ich nicht alleine gemacht, das haben Hannes, Sebastian und ich gemacht, aber ja, das läuft dann so ab, dass man irgendwie morgens um 7 anfängt und dann ja bis spätabends teilweise in die Nacht rein irgendwie Calls hat im Stundentakt und dann Investoren auf der gesamten Welt einmal erklärt, was man da eigentlich tut und Fragen beantwortet. Ja, und natürlich alles auf Englisch und man muss da hochkonzentriert sein, da sitzen halt echt ein paar smarte Leute dann und stellen einem irgendwie Fragen und das ist natürlich, weil man nur eine Stunde hat, ja, und ich meine, erklär mal dein Business in einer Stunde jemanden, der noch nie von deinem Business gehört hat und überzeug ihn, dass das geil ist und beantworte seine ganzen Detailfragen und versuche ihm dabei zu helfen irgendwie, dass er dann am Ende irgendwie ein Excel-Modell über deine Firma rechnen kann, ne? Und das alles in einer Stunde. Also musst du schon sehr schnell sein, sehr scharfe Antworten geben, ne? Es muss schon konzentriert sein. Und dann darf man ja nicht vergessen, hat man ja immer noch auch eine Firma. Ja, also es ist ja nicht so, dass dann plötzlich alles stillsteht, sondern danach müssen dann ja noch E-Mails beantwortet werden. Dann hat man noch ganz normale Termine. Am Wochenende muss man permanent Dokumente lesen, den Prospektus, den Börsenprospekt, der diverse Schleifen dreht, irgendwie 160 Seiten, 200 Seiten lang ist. Analystenreports muss man feedbacken und so weiter. Das alles neben dem normalen Geschäft. Und man macht das irgendwie alles zum ersten Mal, ist aufgeregt und so weiter. Und das ist eben halt ein relativ langer Prozess. Also Sven Schmidt hat sich ja gesagt, sozusagen der IPO, über den ich nichts wusste.
ja, genau, stimmt. Es haben ist, uns hier ein bisschen über die lustig gemacht. Genau, muss man zugeben.
Genau, das lag ja da, fand ich aber wirklich cool. Also fand ich lustig. Das liegt daran, dass du im Grunde genommen eigentlich erst offiziell sagen darfst, dass du ein IPO machst, 3 Wochen vor dem IPO. Du arbeitest dann aber schon 9 Monate dran, ja. Das heißt, das mit nervigste ist eigentlich, dein 2/3 deines Tages ist voll mit irgendeinem Scheiß und darfst niemandem davon erzählen. Und ja, insofern war die Arbeitsbelastung der letzten Monate in Summe relativ hoch und dann insbesondere so die letzten 2 Wochen, ja, wo man dann die sogenannte Roadshow macht.
Ja, das war also der OMR-Podcast, quasi die Jubiläumsfolge, die Jubiläumsausgabe zum Thema About You, Börsengang, IPO. Wir verlinken das in den Shownotes, aber wenn ihr den OMR-Podcast kennt, dann ist es die letzte Folge, die rausgekommen ist. Auf jeden Fall mal reinhören, ist wirklich sehr kurzweilig und man kommt aus dem Staunen nicht raus, was da für ein Unternehmen entstanden ist in dieser kurzen Zeit. Von daher ein toller Hörtipp und ansonsten bleibt natürlich der beste Hörtipp, nachher um 14 Uhr wieder reinzuhören. Dann wie gesagt mit Gijs Hübben von Equal2 und mit Oliver Holle von Speedinvest über das neue Accelerator-Programm Emerge, das ich eben wie gesagt für diverse Teams einsetzen möchte. Das alles dann um 14 Uhr. Bis dahin, euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.